Welche Vorteile haben Flüssigmetalle wie Haftmetall oder auch Quicksteel, wenn es um Schließung von Löchern in Karosserien geht?
Ja, Haftstahl oder Haftmetalle, Flüssigmetalle, wie man sie so im Allgemeinen nennt, können als Ersatz für Spachtelmassen dienen. Vor allen Dingen dann, wenn man Löcher in der Karosserie hat, ob sie jetzt nur Daumennagel groß sind oder auch mal Eurostück groß sind oder 5 x 5 cm, kann man damit meistens mehr machen. Grundsätzlich muss man fairerweise dazu sagen, auch wenn das Wort Metall in den Namen immer auftaucht, es ist kein Stahl. Es ist letzten Endes in der Regel immer ein Epoxidharz, was man hier nimmt. Also einen Kunststoff, in den Metallspäne, manchmal Alu, manchmal Zink, manchmal auch einfach wirklich ganz normales Eisenmetall, aber meistens Alu, reingibt und ihm dann im Prinzip den Namen Kaltmetall oder Haftstahl, Knetmetall und so weiter dann gibt. Aber diese Epoxidharze gehören zu den sehr stabilen und vor allen Dingen auch zäh elastischen Kunststoffen, während die meisten Spachtelmassen auf einer Polyesterbasis basieren, die sehr spröde und sehr brüchig sein können. Und deswegen kann man mit diesen sogenannten Knetmetallen, Kaltstählen sehr gut größere Flächen überbrücken, ohne dass man die Gefahr hat, dass beim Türen zu schlagen, Vibrationen von der Karosserie oder Verwindung von der Karosserie sowas dann bricht. In der Regel sind die Kaltmetalle als Knetmassen ausgelegt. Das heißt etwa so, wie man es vom Kinderspielzeug von Fimo kennt, so diese Konsistenz hat oder auch Ton beim Töpfern. Und man knetet da in der Regel zwei Komponenten zusammen und hat dann eine unterschiedliche Reaktionszeit von 5 Minuten bis zu circa 4 Stunden, wo man das Material verarbeiten kann, bis es dann aushärtet. Und dadurch hat man die Möglichkeit, zumindest mal bei Daumennagelgröße oder auch Eurostückgröße, sich so ein Plättchen in der Hand recht zu formen, was man dann im Prinzip auf das Metall draufdrücken kann, um dieses Loch zu füllen, während man bei Spachtelmassen in dieser Größe auf jeden Fall schon immer ein Glasfasergewebe oder sonstiges Gewebe mit einlaminieren muss, um das dann eben daran zu hindern, dass das Material durch dieses Loch wieder durchfällt, dass es eben auch geschlossen bleibt nach der Trocknungsphase, nach der Aushärtung. Das ist so der eine große Vorteil von den Kaltmetallen. Der zweite Vorteil ist eben der, dass sie durch ihre Zähelastizität nicht so zum Brechen neigen. Das heißt, die platzen vom Metall nicht so schnell ab. Wenn eine Karosserie, also gerade so eine Oldtimer-Karosserie, die sind einfach nicht so stabil konstruiert, wie das bei den modernen Fahrzeugen ist, die können sich schon ziemlich verwinden. Also die verdrehen sich in sich und da ist dann natürlich schon ziemliche Zugbelastung teilweise auf dem Metall drauf, sodass wenn so eine Klebemasse die Zähigkeit, die Bewegung nicht mitmachen kann, dann sehr schnell abplatzt. Also viele Leute kennen das, wenn mal an der Tür was gespachtelt ist, die Tür schlägt man ständig auf und zu. Diese Spachtelmasse platzt ab. Da gibt es zwar auch Epoxy-Spachtelmassen dafür, die schon eine wesentlich höhere Elastizität haben, aber weil die hier halt eine breiche Konsistenz haben, wird es schwer, Löcher damit zuzumachen. Und diese Knetmetalle, Kaltmetalle haben eben durch ihre festere Konsistenz oder diese knetmassenartige Konsistenz die gute Möglichkeit, sowas zu überbrücken. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch größere Reparaturen damit machen, auch wenn es nicht gerne gesehen wird. Man kann tatsächlich mal so ein DIN-A4 großes Blech rausschneiden aus nicht tragenden Teilen von der Karosserie. Und wenn man jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht schweißen kann oder schweißen mag, dann kann man so ein Blech mit so einem Kaltmetall entsprechend einkleben, das auch schön verschleifen, verfeilen. Man kann bohren, man kann mal einen Gewindestift in so ein Kaltmetall reinmachen. Das machen die in der Regel alles sehr, sehr gut mit. Das sind die Vorteile von den Kaltmetallen im Wesentlichen. Dann kommt noch hinzu, da muss man aber dann schon sehr genau schauen und auf die einzelnen Spezifikationen von einem speziellen Kaltmetall gucken, dass man häufig relativ hohe Temperaturbeständigkeiten hat. Normale Spachtelmassen, die liegen so um die 100 Grad, die einfacheren Knetmetalle tun das auch, aber es gibt hier tatsächlich Ausreißer nach oben, positive Ausreißer in dem Sinne, die auch so um die 250, 280 Grad dann Temperaturbeständigkeit haben, wie zum Beispiel das Quicksteel. Und wo man dann auch aufgrund der speziellen Zusammensetzung eine hohe Chemikalienresistenz hat gegen Motoröl, auch gegen Benzin, sodass man einen Kraftstofftank abdichten kann. Also zum Beispiel mit dem Quicksteel kann man den Kraftstofftank abdichten, was man mit vielen anderen Kaltmetallen nicht kann. Ein anderes herausragendes Kaltmetall ist das sogenannte Epoxyputty. Das zeichnet sich durch eine sehr, sehr lange Verarbeitungszeit aus. Also das ist etwa 3, 4 Stunden modellierbar, was gerade bei größeren Flächen, die man mal so ein bisschen nachmodellieren möchte, sehr hilfreich ist. Vor allen Dingen ist es auch mit einem nassen Finger oder mit Wasser weicher zu bekommen. Und dann kann das auch mit einem nassen Finger oder mit einem nassen Spachtel, also mit Wasser richtig genommen, verstrichen werden und glatt gemacht werden, was bei Spachtelmassen völlig unmöglich ist. Die muss man dann tatsächlich im ausgehärteten Zustand dann feilen und schleifen, was teilweise mühsam ist. Und durch diese lange Bearbeitungszeit kann man dann also wirklich auch mal kompliziertere Formen sehr gut nachformen. Allerdings ist auch dann die komplette Aushärtung bei dem Epoxy-Putty verhältnismäßig lang. Man muss bei ca. 20 Grad Zimmertemperatur etwa 24 Stunden warten. Wenn man es draußen macht und man hat nur noch 10 Grad, dann kann sowas auch mal 3, 4 Tage dauern, bis es dann komplett ausgehärtet ist und seine Endstabilität hat. Und so kann man immer je nach Bedarf ein passendes Kaltmetall sich dann raussuchen.
Oder was für eine Karosseriedichtmasse ist zu empfehlen?
Es gibt bei den Karosseriedichtmassen verschiedene Grundbasisen. Die bekanntesten wären im Prinzip Silikon, das fällt aber eigentlich komplett raus, darum sage ich dann auch gleich nochmal. Dann gibt es auf Acryl basierende Dichtmassen, auf PU, also Polyurethan basierende Dichtmassen und MS-Polymerdichtmassen. Durch eine Gesetzesänderung, die in der EU gegriffen hat, quasi mit dem Jahresübergang 2010/2011, sind vor allen Dingen die PU-Dichtmassen aus heutiger Sicht nicht mehr brauchbar. Die waren bis zu dem Zeitpunkt, also bis 2010, so die geläufigen und waren auch sehr gut, haben wunderbar sich überlackieren lassen. Und durch gesetzliche Änderungen musste ein Aushärtungsmittel, ein Trocknungsmittel reduziert werden, deutlich reduziert werden, machen die sehr viele Probleme. Es gibt auch Mischformen, die heißen dann häufig Hybrid-Dichtmassen, wo dann zwei verschiedene Grundstoffe mit drin sind, PU und MS-Polymer sehr häufig. Aber auch hier hat man im Prinzip das Problem, wenn man die Dichtmasse einsetzt und man geht dann mit lösemittelhaltigen, also herkömmlichen Grundierungen und Lacken drauf, sowas, wo man im Prinzip normale Verdünnung reingeben darf, was also nicht wasserbasierend ist, dann nehmen diese PU-Dichtmassen die Lösemittel auf. Die saugen die quasi auf wie einen Schwamm aus dieser Grundierung oder aus dem Lack und haben leider die unangenehme Eigenschaft, also über einen sehr, sehr langen Zeitraum, also wir sprechen hier von mehreren Monaten, langsam durch die Oberfläche wieder ausdunsten zu lassen. Also die geben die ganz langsam ab. Und das hat den Effekt, dass genau an der Stelle, wo man diese Dichtmasse aufgetragen hat, die Grundierung oder der Lack für mehrere Monate immer leicht klebrig bleibt. Man hat also den Eindruck, die trocknet nicht richtig aus, was ja letzten Endes auch so ist, weil von unten immer die Lösemittel durchgasen. Von daher muss man sehr, sehr gut aufpassen, auch bei den namhaften Herstellern, dass man hier geeignete Dichtmassen nimmt. Das Wort Überlackierbarkeit alleine reicht heutzutage nicht mehr aus, weil der normale Autolackierer mit Produkten auf Wasserbasis arbeitet. Da hat man das Problem nicht. In der Hobbyrestaurierung vermeidet man aber nach Möglichkeit die wasserbasierenden Produkte, weil man die mangels vorhandener Lackierkabine, die man halt als privaten so nicht hat, nicht schnell genug getrocknet kriegt und dann halt immer Rost befürchten muss auf dem Metall, weil das Wasser eben nach unten durchschlägt, bevor es getrocknet ist. Und von daher sind also eigentlich alle Produkte, die man so für den Hobbybereich, für die ambitionierte Privatrestaurierung einsetzt, immer noch auf Lösemittelbasis, weil das einfach wesentlich besser zu handhaben ist. Und da hat man eben trotz dieses Wörtchens überlackierbar bei den PU-Dichtmassen oder bei den Misch-PU-Dichtmassen definitiv Probleme. Also sehr, sehr wichtig ist, dass man hier reine MS-Polymer-Dichtmassen verwendet. Dann habe ich vorhin noch genannt die zwei Alternativen, die Acryle und die Silikone. Die Acryldichtmassen sind ziemlich ins Hintertreffen gelangt in den letzten Jahren, hauptsächlich aufgrund ihren Eigenschaften, was so Dehnfähigkeit, Bruchfestigkeit und sowas angeht, sind die so ein bisschen in den Hintergrund gedrungen. Die wird man kaum noch finden. Silikondichtmassen findet man reichlich im Baumarkt. Die haben grundsätzlich zwei Probleme. Erstens mal Silikon, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, dass sich das mit Lackierung nicht verträgt, weil das wie halt Fett und Wachsreste und sowas eigentlich im Prinzip abweisend ist gegen die Lackierung. Das Hauptproblem ist aber, dass die meisten Silikondichtmassen Essig vernetzt sind. Also die haben Essig als Lösemittel, als Verdünnung mit drin. Und der Essig ist halt sehr aggressiv und kann Rost provozieren. Das sind die zwei Gründe, warum man Silikondichtmassen im Automobilbereich in der Restaurierung überhaupt nicht einsetzen sollte. Und von daher wird man, um sicher zu gehen, sich eigentlich immer die reinen MS-Polymer-Dichtmassen Dichtmassen raussuchen.
1992 war die Geburtsstunde des Korrosionsschutzdepots. Entstanden aus dem Hobby der Fahrzeugerhaltung und Restaurierung sowie der Erkenntnis, dass eine sachlich fundierte Beratung für Rostschutz- und Restaurierungswerkzeuge am Markt fehlte. In der Anfangszeit war das Korrosionsschutzdepot ein Ein-Mann-Betrieb und ein klassischer Versandhandel mit Verkaufskatalog. Mit den Jahren ist der Betrieb kontinuierlich gewachsen und die ersten Mitarbeiter wurden eingestellt. Fast zeitgleich erfolgten die ersten zaghaften Schritte in der neuen, aufkeimenden Welt des Internets. Aus der anfänglichen, sehr einfachen Einkaufsmöglichkeit per Online-Bestellschein entstand sehr bald einer der wenigen frühen Online-Shops für die Oldtimer-Szene. Interessanterweise hat die Oldtimer-Szene länger gebraucht als andere Geschäftszweige, Online-Shops als Einkaufsmöglichkeit zu akzeptieren. Heute dagegen ist das Internet gerade in der Oldtimerei nicht mehr wegzudenken. Denn nirgendwo anders kann man so schnell Informationen für eines der schönsten Hobbys der Welt bekommen oder mit Gleichgesinnten in Kontakt treten. Mit den technischen Möglichkeiten des Internets hat auch das Korrosionsschutzdepot immer wieder neue, bessere und feinere Ideen und Methoden gefunden, sein Wissen und Können an die Kunden weiterzugeben. Heute, mehr als 20 Jahre nach der Geschäftsgründung, besteht unser Betrieb aus 20 ständigen Mitarbeitern, die neben der Versandtätigkeit und Lackherstellung vor allem für die spezifische und eingehende Beratung bei Kundenfragen zuständig sind. So findet der Kunde zu uns. Im Internet unter www.korrosionsschutz-depot.de, per Telefon unter 09101 6801 oder direkt in Langenzenn in der Region Nürnberg in unserem Ladengeschäft.
Welchen Unterschied macht es, ob eine Grundierungspistole einen Saug- oder Fließbecher hat?
Ja, eine gute Frage. Prinzipiell macht es mal gar keinen Unterschied, weil vom Basis her gesehen die Pistolen vollkommen identisch arbeiten. Weil in dem Luftstrom, der vom Kompressor kommt, der durch die Pistole durchgeht, die Farbe einfach nur mitgerissen wird. Einmal läuft sie von oben in den Luftstrom rein, einmal wird sie von unten angesaugt. Von daher macht das eigentlich gar keinen Unterschied. Aber es ist, und das ist eben der wichtige Punkt, es kommt immer darauf an, was man oder wo man lackieren möchte. In der Regel hat man drei Möglichkeiten. Entweder man hat ein Blech, was sozusagen vor einem auf der Werkbank liegt oder was man eben von oben nach unten sozusagen lackieren möchte. Man steht oberhalb des Blechs und lackiert halt sozusagen nach unten. Oder man hat senkrechte Flächen, die man lackieren möchte. Also der Sprühstahl geht waagerecht. Beziehungsweise die dritte Variante, man muss über Kopf arbeiten, also sprich am Unterboden nach oben sprühen. Und das ist eigentlich so das Kriterium, nach dem man eine Pistole auswählen sollte. Wenn ich über Kopfarbeiten habe, dann bietet sich ausschließlich eine Pistole an, die einen Saugbecher hat, also sprich, wo der Becher unter der Pistole hängt, weil man die eben auch so kippen kann, dass der Sprühstrahl nach oben geht, ohne dass einem jetzt großartig nennenswerte Mengen Lack auslaufen würde. Wenn der Becher oben auf der Pistole ist und man kippt die nach oben, saust natürlich die ganze Farbe hinten aus dem Becher raus und es gibt eine Riesensauerei, das ist dafür nicht geeignet. Wenn man sehr häufig kleine Mengen nur verarbeiten möchte und auch kleine Flächen nur lackiert, dann ist die Pistole mit dem Becher oben, also die sogenannte Fließbecherpistole, definitiv im Vorteil, weil die zur Pistole hin wie so eine Art kleinen Trichter, wie so ein Konus hat, wo man auch nur minimale Mengen im Prinzip reinfüllen kann, die dann auch sicher in die Pistole reinlaufen und mitgerissen werden, dass es ein sauberes Lackierbild gibt. Bei der Saugbecherpistole, also der Lösung, wo der Becher unten ist und ein Steigrohr reingeht, brauche ich eigentlich im Minimum immer so 50 bis 100 Milliliter, eher 100 Milliliter unten drin stehen, damit das Saugrohr auch wirklich was ansaugen kann. Das heißt, diese Pistole bietet sich überwiegend an für größere Flächen. Von daher ist es letzten Endes so, man wird langfristig, wenn man sehr viel macht, kleinere Sachen, größere Sachen nicht drum hinkommen, sowohl die eine als auch die andere Pistole zu haben, weil es einfach praktischer ist. Ansonsten, wer eine Lösung sucht für sich, die einfach ist, die preiswert ist, die universell ist und überall einsetzbar ist, der wird immer auf eine Saugbecherpistole greifen, weil die halt grundsätzlich in allen Lagen funktioniert.
Danke fürs Zuhören, das war's für diese Ausgabe. Am Mikrofon für Sie war Sascha Lang und ich sprach mit Dirk Schurt, Korrosionsschutzdepot Deutschland. Bye, bye.